aufzugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto sagte, die Inflation in Indonesien sei unter Kontrolle. Die Regierung unterstützt verschiedene Forschungsbemühungen im Schaftzuchtsektor. Das Ziel der indonesischen Strandfußball-Nationalmannschaft bei der asiatischen Meisterschaft. Indonesiens Regierung respektiert die Entscheidung des Verfassungsgerichts hinsichtlich der Abschaffung der Präsidentschaftsschwelle. 20 Billionen Rupiah Fördermitteln für UMKM und Wanderarbeiter werden vorbereitet. Indonesiens Regierung hat die Ein- und Ausreise nach China im Zusammenhang mit dem HMPV-Virusfall noch nicht verschärft. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto schätzte, dass die kontrollierte Inflation und der kontrollierte indonesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember 2024 eine nach wie vor robuste Wirtschaftsleistung widerspiegelt. Airlangga sagte am Freitag, den 3. Dezember von Antara, dass diesjährige Inflation, die im Jahresvergleich bei 1,57% lag, innerhalb des nationalen Zielbereichs von 2,5% plus oder minus 1% unter Kontrolle bleibe. Darüber hinaus verzeichnete auch der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes mit 51,2 ein expansives Niveau, nachdem er zuvor auf einem kontraktiven Niveau gelegen hatte. Im Zufolge der aus seiner Erklärung am Donnerstag in Jakarta zitiert wird, spiegelt dieser Zustand auch die positiven Aussichten für das verarbeitende Gewerbe wider, da sich viele Unternehmen auf eine erhöhte Nachfrage im Jahr 2025 vorbereiten. Eine kontrollierte Inflation und ein expansiver PMI zeigen, dass die Geschäftswelt hinsichtlich der künftigen nationalen Wirtschaftslage weiterhin optimistisch bleibt. Dies spiegelt sich auch in Schätzungen der Weltbank wider, die davon ausgehen, dass die indonesische Wirtschaft im Jahr 2025 um 5,2% wachsen wird. Der stellvertretende Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie, Fauzan, unterstützt verschiedene Forschungsbemühungen im Schaftzuchtsektor, um eine nachhaltige Ernährungssicherheit zu unterstützen. Von Antara zitiert, sagte Fauzan in einer Erklärung am Freitag, den 3. Januar in Jakarta, dass Universitäten der Entwicklung forschungsbasierter Geschäftseinheiten, die die Ernährungssicherheit unterstützen können, Priorität einräumen müssen. Die Ergebnisse dieser Geschäftsentwicklung können als Modell für die Geschäftsentwicklung in der Gesellschaft umgesetzt werden, die sich nicht nur auf Unternehmen beschränkt, die auf Nutztierprodukten basieren, sondern auch auf die Entwicklung anderer Waren. Fauzan hofft, dass die Forschung im Nutztierbereich verschiedene Varianten von höherer Qualität und höherer Effizienz entwickeln kann. Der Vorsitzende des indonesischen Fußballstrandverbandes ASPI, Anggara Wicitra Sastro Atmijoyo, sagte, dass das Ziel der indonesischen Strandfußball-Nationalmannschaft bei der asiatischen Strandfußballmeisterschaft 2025 darin bestehe, den besten Teamrahmen zu bilden. Am Freitag, den 3. Januar von Antara zitiert, sagte Anggara, dass dieses Ziel als durchaus realistisch angesehen wird, da der indonesische Strandfußball schon lange pausiere. Die asiatische Strandfußballmeisterschaft 2025 wird vom 20. bis 30. März im Strand Jomtin Pattaya in Thailand ausgetragen. In diesem Turnier befindet sich Indonesien in der Gruppe C mit Iran, Afghanistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die drei besten Teams des Turniers qualifizieren sich für die Strandfußball-Weltmeisterschaft 2025 in Victoria, Seychellen. Bei der gleichen Gelegenheit sprach Anggara auch davon, dass sich ASPI im Jahr 2025 auch auf die Stärkung der Strand- Fußball Community in verschiedenen Regionen Indonesiens konzentrieren werde. Nach Abschluss der Strandfußballmeisterschaft auf Bali im vergangenen Dezember sagte er, dass der Fokus von Aspin nun darauf liege, etwa Mitte 2025 ein ähnliches Turnier in Jakarta abzuhalten. Die indonesische Regierung respektiert die Entscheidung des Verfassungsgerichts, mit der die Schwellen, Voraussetzungen für die Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidatur abgeschafft wurden, da sie als im Widerspruch zur Verfassung von 1945 stehend angesehen wurde. Mit der Abschaffung dieser Hürde hat jede politische Partei, die an der nächsten Parlamentswahl teilnimmt, das Recht, Paare von Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten ohne weitere Hürde zu nominieren. Yusril Iza Mahendra erklärte am Freitag, den 3. Januar in Jakarta, dass gemäß des Bestimmungen von Artikel 24c der Verfassung von 1945 die Entscheidung des Verfassungsgerichts die erste und letzte Entscheidung sei, die endgültig und bindend sei. Yusril betonte, dass alle Parteien einschließlich der Regierung an die Entscheidung des Verfassungsgerichts gebunden seien, ohne rechtliche Schritte einleiten zu können. Der koordinierende Minister für Gemeinschaftsförderung, Muhaimin Iskandar, sagte, die Regierung bereite Spar- und Kreditfinanzierungen in Höhe von insgesamt 20 Billionen Rupiah für die Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, die Kreativwirtschaft und Wanderarbeiter vor. Dies teilte Minister Muhaimin Iskandar am Freitag, den 3. Januar, nach der Teilnahme an einer begrenzten Sitzung unter dem Vorsitz von Präsident Prabowo Subianto im Präsidentspalast von Bogor, West Java, der Pressemeet. Ziel dieser Finanzierung ist es, die Zugänglichkeit von Kapital zu verbessern, um den Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, Genossenschaften, Akteuren der Kreativwirtschaft und Wanderarbeitnehmern finanzielle Erleichterungen zu bieten. Muhaimin betonte, dass diese Finanzierung bestehende Arten von Kapital der Regierung ergänzt, wie zum Beispiel Volkswirtschaftskredite und eines der staatlichen Unternehmen, nämlich PT Permodalan Nasional Madani PNM. Er fügte hinzu, dass die Regierung auch ein spezielles Darlehensprogramm für indonesische Wanderarbeiter schaffen werde, insbesondere für diejenigen, die Kapital für Ausbildung, Flugkarte und Verwaltungsangelegenheiten benötigen. Die indonesische Regierung erklärte über das Gesundheitsministerium, dass sie Reisen in die und aus der Volksrepublik China aufgrund der Ausbreitung von Fällen von Influenza A und dem humanen Metapneumovirus HMPV in diesem Land weder verschärfen noch verbieten werde. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Widyawati, sagte am Freitag, den 3. Januar, dass die Regierung nur Überwachung, Beobachtung und Berichterstattung durchgeführt habe, um zu verhindern, dass das Virus nach Indonesien gelangt. Das indonesische Gesundheitsministerium appellierte außerdem an die Öffentlichkeit, weiterhin Gesundheitsprotokolle umzusetzen, insbesondere für indonesische Staatsbürger, die nach China reisen. Bisher hat das Gesundheitsministerium bestätigt, dass es in Indonesien keine Fälle von Grippe A und HMPV gegeben hat. Widyawati sagte weiter, dass in Indonesien in den Jahren 2005 und 2017 Fälle der Grippe A-Variante H5N1 aufgetreten seien. Allerdings liegen seit 2018 keine Erkenntnisse zu diesem Fall bei Menschen vor. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 77 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Bevor die erste Nachricht kommt aus der Stadt Mataram der Provinz West Nusa Tenggara. Das staatliche Museum West Nusa Tenggara schickte Sammlungen historischer Objekte zur Teilnahme an der internationalen Ausstellung Islamic Art Biennale di Imhaz Terminal Bereich des Internationalen Flughafen King Abdul Aziz in Jeddah, Saudi-Arabien stattfinden wird. Der Leiter des West Nusa Tenggara's Museums, Ahmad Nur Alam in Mataram, sagte am Donnerstag, dass die internationale Ausstellung, die von der Diriyah Biennale Foundation organisiert und vom Königreich Saudi-Arabien gesponsert wird, 4 Monate lang vom 25. Januar bis 25. Mai 2025 stattfinden werde. Die Ausstellung mit dem Thema Die Kunst der Zahlen ist eine der weltweit größten Ausstellungen, die den Reichtum und die Vielfalt der islamischen Kultur anhand von Institutionen aus verschiedenen Ländern zeigt. Indonesien wurde aus 20 Ländern als südostasiatischer Vertreter ausgewählt. Indonesiens Teilnahme an der Ausstellung der Islamic Arts Biennale wird durch 3 Museen repräsentiert, nämlich das West Nusa Tenggara Museum in Mataram, das Sono Budoyo Museum in Yogyakarta und die Nationalbibliothek in Jakarta. Das Museum West Nusa Tenggara zeigt 8 Artefakte in dieser Besetzung, darunter Keris, Cipok Cila oder ein typisches Frauenkopftuch aus Sumbawa, das Tajul Mulukbuch und Betel Besteck, die von den Stämmen Sasak, Samawa und Mbojo geerbt wurden. Die nächste Nachricht kommt aus der Stadt Bengkulu in der Provinz Bengkulu. Die Stadtverwaltung von Bengkulu in der Provinz Bengkulu weite die Touristenattraktion Kota Tua im Dorf Pasar Bengkulu ein, nachdem sie vom Siedlungszentrum für regionale Entwicklung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten für Raumplanung revitalisiert worden war. Der amtierende Bürgermeister von Bengkulu, Arif Gunadi, hof am Dienstag in Bengkulu, dass die Stadt Tua von Touristen aus der Region und von außerhalb der Stadt Bengkulu besucht werden kann. Der Leiter der Abteilung für öffentliche Arbeiten und Raumplanung der Stadt Bengkulu, No Prisman, erklärte, dass die Einweihung durchgeführt wurde, um während der Ferienzeit ein Touristenziel für die Gemeinde zu werden. Die Altstadt von Bengkulu ist ein historisches Gebiet, der viele historische und archäologische Überreste in Form von Festungen, Bunkern, alten Moscheen und Häusern, Grabkomplexen und Orten gefunden wurden, die als Zentrum des Königreichs Sungai Serut gelten. Die letzte Nachricht kommt aus der Stadt Padang in der Provinz West Sumatra. Etnische Chinesen, die Mitglieder der Himpunan Bersatu Teguh Gemeinschaft in der Stadt Padang West Sumatra sind, pflegen und bewahren weiterhin ihre angestammten Traditionen, darunter die Sipasan Prozession für Studenten. Der stellvertretende Vorsitzende der Pekanbaru Zweigstelle der HBT-Gemeinschaft, Hariswandi in Padang, sagte am Dienstag, dass die Sipasan-Tradition neben dem Gedenken an den 148. HBT-Tag und der Feier des neuen Jahres auch darin besteht, die Traditionen der Vorfahren für die jüngeren Generationen zu bewahren. Hari erklärte, dass die Sipasan-Tradition seit Hunderten von Jahren existiert und von der ethnischen chinesischen Gemeinschaft, insbesondere in der Stadt Padang, weiterhin gepflegt wird. Jedes Mal, wenn es stattfindet, kommen absichtlich Chinesen aus verschiedenen Städten, um es zu beleben. Eine der in dieser Kultur enthaltenen Bedeutungen ist die Haltung der Toleranz und Zusammenarbeit zwischen den sehr unterschiedlichen Gemeinschaften in West Sumatra. Denn dieser Tradition folgen nicht nur Chinesen, sondern auch ethnische Minangkabau-Menschen. In dieser Tradition führen HBT-Verwalter Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren mit Reittieren aus Holz vor, die mit typisch chinesischem ethnischem Nippes verziert sind. Während der Prozession führte die HBT-Leitung auch 2 weiße und rote Löwenstänze auf, begleitet von typisch chinesischer Musik. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einiges historische Ereignisse werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart präsentieren. Wir beziehen uns auf den 4. Januar. Wir beginnen mit dem Ereignis am 4. Januar 1946, an dem Indonesiens Präsident Soekarno und sein Begleitspersonal in Yogyakarta ankamen. Soekarno und sein Begleitspersonal reisten mit dem Zug an, um die Hauptstadt der Republik Indonesien von Jakarta, das unsicher wurde und von den Niederländern besetzt war, nach Yogyakarta zu verlegen. Am 3. Januar 1946 hielt Präsident Soekarno eine Kabinettssitzung ab, um den Plan zur Verlegung der Hauptstadt nach Yogyakarta zu erörtern. Präsident Soekarno beschloss, die Hauptstadt Indonesiens mit Zustimmung von Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Und Sri Pakualam VIII. Nach Yogyakarta zu verlegen. So reisten Bung Karno und sein Begleitspersonal am 4. Januar 1946 morgen früh mit dem Zug nach Yogyakarta an. Nur Zugstrecken waren noch einigermaßen sicher. Zu den Reiserouten gehören Pegangsaan Timur, Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta. Wenn kommen wir zum Ereignis der Unabhängigkeit von Myanmar im Jahr 1948. Der Anglo-Birmanische Krieg von 1824 bis 1885 führte zur Kapitulation Myanmars unter den britischen Kolonien. Myanmar wurde 1886 von den Briten zu einer Provinz Indiens gemacht. Es gab verschiedene Formen des Widerstandes gegen die Briten. Eine davon war die Entstehung einer nationalistischen Bewegung mit dem Namen The General Council of Burmese Association, Generalrat der Burmesischen Vereinigung, GCBA, die eine nicht kooperative Politik gegenüber den Briten führte. Schließlich wurde Myanmar am 4. Januar 1948 offiziell von Großbritannien unabhängig. Bis jetzt wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag von Myanmar begangen. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag der Braille. Der Welttag der Braille wird jährlich am 4. Januar begangen, um auf die Bedeutung der Braille-Schrift als Kommunikationsmittel für die vollständige Verwirklichung der Menschenrechte blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam zu machen. Die Geschichte des Weltbraille-Gedenktags geht auf das Jahr 2006 zurück. Damals schlug die Versammlung über die Rechte für Behinderte die Rechte und das Wohlergehen von Behinderten vor. Die Versammlung betrachtete die Braille-Schrift als wichtig für Bildung, Meinungsfreiheit, Zugang zu Informationen und soziale Eingliederung für Blinde. Die Erfindung der Louis Braille-Schrift war für Blinde auf der ganzen Welt sehr nützlich. Deshalb hat die UN-Generalversammlung im November 2018 den 4. Januar zum Welttag der Braille eingesetzt. Der Grund, warum der 4. Januar als Welttag der Braille gewählt wurde, ist, dass er mit dem Geburtsdatum von Louis Braille zusammenfällt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Yeah.
Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm unserer Indonesien mit dem Titel Indonesiens Finanzministerin ist optimistisch, dass der indonesische Staatshaushalt APBN stark ist. Indonesiens Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati brachte den Optimismus der Regierung für die indonesische Wirtschaft bei der Handelseröffnungszeremonie der indonesischen Börse 2025 am Donnerstag, den 2. Januar 2025 in Jakarta zum Ausdruck. In ihrer Rede hob Sri Mulyani die Erfolge des Staatshaushalts für Einnahmen und Ausgaben 2022 hervor, der es geschafft hat, wirtschaftliche Stabilität und soziales Ergehen inmitten globaler Herausforderungen zu unterstützen. Sie erklärte, dass sie die Staatseinnahmen im zweiten Halbjahr 2022 nach dem enormen Druck zu Beginn des Jahres allmählich erholten. Sie fügte hinzu, dass staatliche Ausgaben die wirtschaftlichen Auswirkungen abmildern könnten, insbesondere durch die Unterstützung von Wahlen, die IKN-Entwicklung und den Umgang mit El Niño. Sri Mulyani betonte die Bedeutung von Synergien zwischen Institutionen, darunter der Bank Indonesia, der Finanzaufsichtsbehörde OJK und der Sparkassen-Garantie-Institution LPS, um die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten. Bei dieser Gelegenheit lud sie alle Parteien ein, auch zu Beginn des Jahres eine positive Stimmung beizubehalten. Ihrer Meinung nach wird das indonesische Volk mit Synergie und gemeinsamer Entschlossenheit in der Lage sein, den Reichtum des Landes zum Wohle aller Menschen zu verwalten. Sri Mulyani Indrawati erklärte, dass die Kapitalmarktbildung und Kompetenz für die breitere Gemeinschaft angesichts der Tatsache, dass es immer noch relativ wenige Menschen gibt, die am Aktienmarkt oder an der Börse teilnehmen, weiter verbessert werden muss. Sie erklärte, dass Wissen über Kapitalmärkte derzeit nicht nur auf Universitätsniveau, sondern auch auf Grundschulniveau vermittelt werden sollte, damit junge Menschen besser mit der Börse vertraut werden. Andererseits förderte Sri Mulyani auch die Existenz von Investitionsinstrumenten, die für kleine Gemeinden viel erschwinglicher sind, damit sie sich beteiligen können. Sie glaubt, dass die Menschen begonnen haben, ihre Ersparnisse zu diversifizieren und den Kapitalmarkt zu vertiefen. Sri Mulyani erinnerte Marktteilnehmer und andere Interessengruppen daran, ebenfalls zu überwachen und sicherzustellen, dass es sich bei den gehandelten Aktien um gesunde Aktien handelt. Dies wurde auch vom Entwicklungsdirektor der Indonesian Börse, BEI, Jeffrey Hendrik, unterstützt. Er sagte, dass es wichtig sei, der jungen Altersgruppe Alphabetisierung und Bildung im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten zu vermitteln, um einen Wandel von einer Spargesellschaft zu einer Investmentgesellschaft herbeizuführen. Laut Jeffrey Hendrik können Alphabetisierung und Bildung bereits in der Grundschule beginnen und sich bis zur Sekundärstufe fortsetzen. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.poinnews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesia. Heute erzählen wir Ihnen über die typische Nachspeise aus Magelang, Zentraljava, die man Wedang Kacang nennt. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Inmitten der kühlen Luft der Stadt Magelang ist eine Schüssel, warmen Wedang Kacang als Begleiter sehr geeignet, den Körper zu wärmen und die Zunge zu verwöhnen. Wedang Kacang ist nicht nur irgendein Getränk, sondern ein spezielles Menü, das von Menschen in Magelang oder von Touristen, die Magelang besuchen, immer wieder gern genossen wird. Liebe Zuhörer, im Einklang mit dem Namen wird das Getränk Wedang Kacang ein traditionelles Getränk aus Magelang, Erdnüsse als Hauptzutat verwendet. Das Wort Wedang bedeutet auf Javanisch warmes Getränk. Um dieses warme Getränk herzustellen, müssen die Erdnüsse zunächst etwa einen Tag lang in heißem mit Zucker vermischtes Wasser eingeweicht und dann mit Palm- und Kristallzucker aufgekocht werden, bis sie weich sind. Um wirklich weiche Erdnüsse zu bekommen, ist ein langer Kochprozess erforderlich, circa eine halbe Stunde und manchmal sogar noch länger. Beim langen Kochprozess entsteht eine dicke, rötlich-braune Flüssigkeit mit einem typischen würzigen Geschmack, die Wedang Kacang so beliebt macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wedang Kacang wird in der Regel auf eine Schüssel mit weißem Klebreis, sodass es süßer schmeckt und typischen Geschmack hat. Obwohl die Portion nicht allzu viel ist sie sättiger. Eine Schüssel Wedang Kacang kostet normalerweise 11.000 Rupiah. Wedang Kacang kann auch mit Eis serviert werden. Es gibt in der Regel in Wedang Kacang eine nicht minder interessante Beilage, nämlich Bananensate, das von etwa 5.000 Rupiah verkauft wird. Die Stände, an denen Wedang Kacang verkauft wird, sind üblicherweise von 16.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien. Wenn Sie einen Urlaub in Indonesien machen, insbesondere in Magelang, sollten Sie Wedang Kacang probieren, das Ihre Körper wärmen kann. Auf Wiederhören!
Indah bersamamu semua ceria.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Nio Anantanaya, Pranoto, eine junge Tänzerin aus Indonesien hat die indonesische Nation auf der internationalen Bühne stolz gemacht. Sie gewann den ersten Platz in der Kategorie All-Style Kids beim prestigeträchtigen Wettbewerb Weltfinale Hip-Fest 2024, das Mitte Dezember in Ho Chi Minh Stadt, Vietnam stattfand. Dieser Erfolg hat bewiesen, dass junge indonesische Talente in der Lage sind, auf der Weltbühne zu konkurrieren, unter anderem durch Tanzbewegungen, die die Jury und das anwesende Publikum in Erstaunen versetzen. An diesem Wettbewerb nahmen hunderte ausgewählte talentierte Tänzer und Tänzerinnen aus dutzenden Ländern teil, darunter die Vereinigten Staaten, Russland, Frankreich, Japan, Korea und so weiter. Dieser Gewinn ist eine außergewöhnliche Erreichung, die die indonesische Position auf der internationalen Bühne in Urban Dance bestätigt. Die Veranstaltung, an der Hunderte von Teilnehmern aus verschiedenen Ländern teilnahmen, wurde für Miu zu einer Bühne, auf der sie ihre außergewöhnliche tänzerische Fähigkeit zeigen konnte. Mit lebhaften Bewegungen und voller Energie war Miu in der Lage, die Jury und das Publikum zu begeistern. Dieser Sieg ist ein klarer Beweis dafür, dass Indonesiens junge Talente auf internationaler Ebene wettreifen können. Liebe Zuhörer, der Generalkonsul der Republik Indonesia in Ho Chi Minh Stadt, Agustaviano Sofyan, sagte, dass dieser Sieg die junge Generation Indonesiens inspirieren solle, ihr Potenzial in der Kunst weiter zu verfolgen und zu entwickeln, auch im Bereich Big Dance oder Hip-Hop. Dieser Sieg kann auch ein Momentum für Indonesien sein, in der internationalen Tanzwelt immer noch anerkannt zu werden. Das war dies und das.
Sayang, kau menilaiku salah.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Kronchong-Lied mit dem Titel Kronchong Perpisahan, gesungen von der Kronchong-Musikgruppe The Killers Cover. Das von The Afternoon komponierte und populär gemachte Lied wurde im Jahr 2011 herausgegeben. Dieses Lied stellt ein Liebespaar, der das beschlossen hat, nicht mehr zu daten, sondern zu heiraten. Sie hoffen, eine glückliche kleine Familie zu gründen. Die Botschaft, die bei diesem Lied vermittelt wird, handelt von Engagement und Glück im gemeinsamen Leben, ohne dass man sich vorher lange verabreden muss. Liebe Zuhörer, hier ist The Gillers Cover mit dem Lied Kroncong Perpisahan. Viel Spaß beim Zuhören.
Terima kasih.
Voice of Indonesia der Überseedienst von Radio Republik Indonesia präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
This Voice of Indonesia in a better life. We'll present the news, informasies, and alles uit Indonesia. We can hear ons luisteren elke dag via korte golf 3325 and 4755 kHz. Of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.